Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute, heute Vormittag mit einem Mann, der sich von Berufswegen und im Regelfall mit Menschen beschäftigt, die nicht mehr am Leben sind, der Oberpräparator und Einbalsamierer Alfred Riepertinger. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim. Danke für die Einladung.
Wie geht's Ihnen?
Dankeschön, wunderbar.
Ja?
Bin gemütlich hier angereist mit der Bahn und habe sehr gut geschlafen hier. Jetzt bin ich bei Ihnen.
Dann freuen wir uns auf eine schöne Sendung.
Ich freue mich auch mit Ihnen.
Am vorgestrigen Tag kam eine Meldung über die Agenturen. Aus Luxor, Ägypten, ein 3500 Jahre alter Sarg ist geöffnet worden. Wären Sie gern dabei gewesen?
Aber selbstverständlich. Das ist immer spannend, wie ich auch in meinem neuen Buch beschreibe, Mumien, die Eröffnung eines Sarkophages, egal ob der jetzt 3500 Jahre alt ist oder ob der 200 Jahre alt ist, ist eine spannende Sache.
Ja, was sieht man, wenn man dieses Ding nach 3500 Jahren öffnet?
Da sehen Sie einen eingewickelten Leichnam, die haben ja alles bandagiert. Meistens waren dann auch noch Gesichtsmasken drauf, die das Gesicht des Verstorbenen widerspiegeln, ob der jetzt in Holz war oder aufgemalt oder in Gold wie bei Tutanchamun. Das war typisch. Und dann eingewickelt, bandagiert in der Haltung, damit der Körper mechanisch zusammengehalten wird. Das war ja der Grund, die Einwicklung, damit er so erhalten ins Totenreich eingehen kann.
Wann hatten Sie Ihre letzte Mumie?
Die letzten Mumien, die haben wir noch. Die sind aus Thüringen. Die waren gerade noch aktuell untersucht und werden im Juli wieder zurücküberführt nach Thüringen.
Wie alt sind die?
Die sind ungefähr knapp 100 Jahre alt.
In welchem Zustand hat man die gefunden?
Es waren Teilmumifizierungen und teilweise waren es Teilmumifizierungen. Das heißt, die unteren Extremitäten waren mumifiziert, der obere Teil, der war skelettiert. Mhm. Das ist ja immer eine Frage, was ist schneller? Der Prozess der Mumifizierung, der beansprucht trockene Luft oder die Fäulnisbakterien. Und in manchen Särgen haben wir nur noch Skelettanteile gefunden.
Was ist dann Ihre Arbeit, was die Herrschaften aus Thüringen angeht?
Die Vorarbeit, das heißt die Logistik, das Planen des Transportes, dann das Eröffnen der Särge, das Bergen, das Herausnehmen, der Körper, der Knochenteile, das Verbringen, das Katalogisieren, das Einladen, das Transportieren und das Verbringen ins Institut, das Vorbereiten dann im Institut für den Chef, der dann die Arbeiten selber, die Untersuchungen macht.
Für viele ist das, was Sie tun, verbunden mit einem gewissen, mit einem gewissen Gefühl von Gruseligkeit. Spielt das bei Ihnen überhaupt gar keine Rolle mehr oder haben Sie sich's im Lauf der vielen Jahre abgewöhnt?
Nein, das hat bei mir noch nie eine Rolle gespielt, weil ein Toter kann ja überhaupt nicht gruselig sein, ob der jetzt frisch verstorben ist, ob der schwer verunfallt ist oder ob der 100 oder 1000 Jahre alt ist. Es ist nach wie vor ein Mensch. Ein gewesener Mensch. Und das sollte man immer berücksichtigen. Und in welchem Zustand er auch immer ist. Es ist spannend, vor allen Dingen, wenn Sie es mit Personen der Zeitgeschichte zu tun haben, mit historischen Personen, wie zum Beispiel in einer bayerischen Gruft, die dem bayerischen Königshaus sehr nahe gestanden waren. Das ist Spannung pur. Und da erleben Sie Geschichte pur. Und das ist einfach gigantisch.
Und jeder dieser Verstorbenen, egal seit wann der tot ist, hat immer noch die eigene Würde?
Ein jeder Tote hat die eigene Würde, die wir zu erhalten haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Herr Riepertinger, warum braucht die Welt einen Präparator?
In der Medizin brauchen Sie Präparatoren, ob das jetzt im Bereich der Anatomie, der Rechtsmedizin oder Pathologie ist. Es sind die Assistenten für die Ärzte, die die Obduktion vornehmen. Oder in der Anatomie die Vorbereitung, die Konservierung des Leichnams für die Studenten, die im Präparierkurs zu ihrer Arztausbildung den Kurs machen müssen.
Ja, was machen Sie dann mit einem Menschen, der nicht mehr lebt und bei Ihnen auf dem Tisch landet, technisch also, und chemisch gesehen?
Technisch ist die Eröffnung des Leichnams, das heißt die korrekte Eröffnung des Leichnams, da gibt es ein Schema, die Entnahme der Organe, die Vorbereitung für den Arzt. Also in vielen Instituten ist es mittlerweile so, dass die Präparatoren auch die Organe selbst sezieren und dann Diagnostik, die obliegt dem Obduzenten, das immer ein approbierter Arzt sein muss.
Okay.
Und dann die Wiederherrichtung des Leichnams, das macht ein Präparator, der dann dem Verstorbenen, dem Bestatter übergibt. Und der Rest ist dann die Sache des Bestatters, ankleiden, einsargen.
Und die entnommenen Organe sind dann wieder drin?
Die werden wieder in den Körper zurückverlagert. In jedem Fall, außer es sind irgendwelche Gutachtengeschichten, bis auf die kleinen Stücke, die für die histologische Untersuchungen zurückbehalten werden. Die kommen nicht mehr zurück, also das sind ganz kleine Proben, aber sonst wird alles in den Körper zurückverlagert.
Was ist der Unterschied zwischen Konservierung und Einbalsamierung?
Bei der Konservierung, da füllen Sie über das Gefäßsystem eine Fixationslösung, da ist meistens Grundsubstanz Formalin, da ist Alkohol drin, Glycerin kann drin sein, die in den Körper kommt und den konserviert. Bei der Einbalsamierung, da wird zusätzlich der Körper eröffnet, dann die Eingeweide, sprich Darm, Magen, also der Verdauungstrakt eröffnet, gereinigt und wieder zurückverlagert. Also weil das müssen Sie immer dem Verstorbenen mitgeben. Heute wird in erster Linie einbalsamiert aus hygienischen Gründen, zum Zweck der Überführung ins Ausland, die meistens mit dem Flugzeug vorgenommen werden.
Wobei es da, glaube ich, auch eine Frist gibt in Deutschland und das sind 96 Stunden.
Genau, ist die Bestattungsfrist, aber ist ein dehnbarer Begriff. Und dann die Flugzeiten, da dauert ja auch länger. Und dann, wenn die am Ankunftsort sind, sind andere klimatische Verhältnisse. Und dann ist es auch wichtig, dass der Leichnam in einem guten Zustand dort ankommt.
Sie hatten schon plus minus 30.000 Leichen auf dem Tisch.
Richtig.
Gibt es noch Situationen, Fälle, die Ihnen besonders an die Nieren gehen?
Ja, also eingeprägt haben sich natürlich die beiden Mädchen in Kreiling, die von ihrem Onkel brutal ermordet wurden, erstochen, erdrosselt, erschlagen, die herzurichten. Oder ein Bube mit, glaube ich, 8 oder 9 Jahren, der in Neuperlach in München von einem Pädophilen umgebracht wurde. Und generell Tötungen gegen das Leben, bewusste Tötungen gegen das Leben, das geht einem nahe. Und wenn dann noch Kinder im Spiel sind, dann ist es noch schlimmer.
Eins Ihrer Spezialgebiete und eins Ihrer Lieblingsgebiete sind Mumien. Es gibt ein paar bekannte Mumien der Weltgeschichte. Womit fangen wir an? Mit Lenin, ein Mann, der seit fast 100 Jahren tot ist. Und, ich weiß nicht, haben Sie ihn mal in Moskau gesehen?
Nein, Lenin habe ich leider noch nicht persönlich gesehen. Ich habe ein Buch über Lenin und das ist sehr spannend, auch geschrieben. Und Lenin ist ja eine Feuchtmumie. Aha. Lenin wird immer wieder befeuchtet. In gewissen Zeitabständen kommt er von Konservatoren rausgenommen aus dieser klimatisierten Glaskanzel und wird vor allen Dingen mit Glycerin injiziert. Aha. Glycerin erhält die Feuchtigkeit und darum, Lenin ist definitiv eine Mumie, aber es ist eine Feuchtmumie und da muss man sich immer drum kümmern.
Okay, also da hatten in den vergangenen Jahrzehnten die Präparatoren ja viel Arbeit mit, weil offenkundig da auch Fäulnisprozesse in Gang gesetzt wurden.
Ja, das war nämlich schon ganz am Anfang, bevor er einbalsamiert wurde, war das ein Politikum. Da stritten sich bestimmte Politiker und Machthaber. Da ging es um Kompetenzgerangel und dann blieb er erst eine Zeit liegen. Dann beginnen natürlich schon die gewissen Zersetzungsprozesse, die Autolyse, Fäulniserscheinungen. Und dann hat es natürlich das Problem gegeben, Einbalsamierer zu finden, weil die hatten alle ein bisschen Angst, falls irgendwas schief geht, dass sie nicht dann eben von der Obrigkeit zur Rechenschaft gezogen werden und die war sehr konsequent.
Dann gibt es einen anderen Herrn aus Südtirol, ein paar Jahre älter, nämlich Ötzi.
Ja.
Liegt in Bozen, habe ich selbst gesehen im Museum. Haben Sie ihn auch schon gesehen?
Gesehen nur auf Bildern. Ich kenne aber seinen Konservierungsbeauftragten, Oberarzt Oliver Peschel, mit dem ich befreundet bin von der Münchner Rechtsmedizin. Werde jetzt dann, wenn ich im Unruhestand bin, die Gelegenheit nutzen, mit ihm mal mitzufahren. Also Ötzi, mein Chef, Professor Andreas Nährlich, war in einer Forschergruppe, die an Götzi auch geforscht haben und die auch diesen Pfeil entdeckt haben.
Was war das Besondere an dieser Ötzi-Leiche?
Weil es ja eine Eismumie ist. Sie ist ja durch Eis konserviert worden. Das, wie in Sibirien findet man Mammuts in Eis eingeschlossen. Eis konserviert auch, es kommt kein Sauerstoff hin. Moor konserviert, Lehm, Gräber, wo keine Luft hinkommt, konservieren den Leichnam.
Okay, es gibt noch eine andere Gruppe von Eismumien, 19. Jahrhundert, Antarktis-Expedition,
genau.
Sir John Franklin.
Ja.
Die hat man gefunden, in welchem Zustand?
Die waren sehr gut erhalten, alle, aber man hatte festgestellt, die hatten alle eine Bleivergiftung.
Eine Bleivergiftung, warum?
Ja. Weil die hatten die Konserven, die sie an Bord hatten für den Proviant, waren in Büchsen drin und das Blech hatte sehr hohen Bleigehalt. Das wussten die damals nicht und die haben sich quasi alle selber vergiftet.
Das heißt, die sind nicht an Kälte oder
nein,
an Hunger gestorben,
nein, sind alle durch Vergiftung.
Am Blei. Mhm. Ungewöhnlich. Aber so ist es dann halt.
Ja, das Schicksal treibt seltsame Blüten.
Haben Sie, Herr Rieperdinger, eigentlich Rosalia in Palermo gesehen?
Ja, Rosalia Lombardo in Palermo habe ich 2014 gesehen.
Franziskanergruft,
ja.
Glaube plus minus 2000 mumifizierte Leichen und Rosalia ist die mit Abstand schönste.
Rosalia ist die schönste Mumie der Welt überhaupt. Die ist 1920 von meinem Namensvetter Alfredo Salafia einbalsamiert worden. Sie ist an der spanischen Grippe gestorben im Alter von 2 Jahren.
Aha.
Und eigentlich durfte in dieser Gruft niemand mehr bestattet werden, aber ihr Vater, General Major von Lombardo, der hat eben die Mönche drum gebeten und Salafia hat dann die Einbalsamierung vorgenommen.
Also dieses Kind sieht aus, als würde es schlafen, aber ist seit 100 Jahren tot.
Genau, sie ist seit 100 Jahren tot. Das ist unglaublich, wie die Arbeit abgelaufen ist. Er hat auch man kennt ja auch die Zusammensetzung der Einbalsamierungslösung. Da sind natürlich relativ hochgiftige Chemikalien verwendet worden, die sie heute nicht mehr verwenden dürfen. Aber das führt dazu eben, dass die Leiche so gut erhalten ist. Also die Haut, die schaut wirklich aus, als wenn sie schläft.
Sie selbst haben ein sehr kleines Mädchen auch sozusagen auf dem Tisch gehabt, vor 200 Jahren gestorben, Carolina von Jordan.
Das ist auch eine sehr schöne Mumie gewesen. Die Carolina von Jordan ist 1816 in Neapel einbalsamiert worden und die war in dieser Döttingruft, in dieser Familiengruft von Jordan. Und wir haben da festgestellt, einbalsamiert und dann war eine Blechkanope mit in dem Übersarg und da haben wir dann festgestellt, in Flüssigkeit, was sich später herausgestellt hat, als 70%iger reiner Cognac, waren ihre gesamten Organe eingelegt und die haben ausgeschaut bei der Entnahme, als wenn sie vor einer Woche eingelegt worden waren, 200 Jahre alt.
Warum hat man diesem Kind die Organe entnommen damals?
Weil sie bei einer Einbalsamierung eigentlich damals, haben wir das auch noch gemacht, die Organentnahme machten die Ägypter, weil das garantierte ihnen, dass der Rest des Körpers gut mumifizieren konnte. Heute eben, wie ich eben erklärt habe, machen wir die Innereien sauber, legen sie aber wieder zurück.
Und in welchem Zustand war diese Carolina, als Sie dann an die Arbeit gegangen sind?
Die war sehr gut erhalten als Mumie, als Gesamt. Sie war zwar ein bisschen deformiert, weil man hat in den Körper so ein bisschen mehr, viel Baumwollfasern eingebracht, aber super erhalten.
Alfred Rieperdinger ist Oberpräparator der Pathologie am Klinikum in Schwabing und hat plus minus mit wie vielen toten Menschen schon zu tun gehabt?
Insgesamt ungefähr, mögen Sie in meiner Laufbahn, 30.000 gewesen sein.
30.000. Ein toter Mensch davon, eine Frau, wie sie immer mal wieder in einem Polizeibericht auftaucht, wenn die Rede davon ist, dass man nach Jahren einen Menschen tot und mumifiziert in der Wohnung gefunden hat. Was ist das für eine Geschichte, die da in München 2014 passiert ist?
Ja, da fand man nach 5 Jahren Liegezeit, nachdem ein Sozialarbeiter gedrängt hat, in die Wohnung durch die Polizei reinzukommen, da fand man die psychisch gestörte Tochter vor, die 5 Jahre neben ihrer toten Mutter im Ehebett geschlafen hat. Die Mutter war aufgebahrt, ganz würdevoll, gekleidet, liegt im Bett mit verschränkten Armen und ist aber vollständig mumifiziert. Das Bett hatte dunkelgelb bis hellgelb gelbe Töne, also das Auslaufen, das Leichenflüssigkeit in das Bett, in die Matratze, ins Bettzeug rein, bis der Prozess der Mumifizierung abgeschlossen war. Das heißt, ganz abgeschlossen war er noch nicht. Im Kern war immer noch Feuchtigkeit drin, weil wir haben von der Rechtsmedizin Gewebe zur Untersuchung bekommen. Und also die Tochter hat 5 Jahre da daneben gelebt.
Diese Frau ist eines natürlichen Todes gestorben?
Die Frau ist eines natürlichen Todes gestorben.
Und die Tochter konnte nicht damit umgehen, dass ihre Mutter tot ist?
Ja, die hatte Angst, alleine zu sein. Das ist heutzutage auch ein gesellschaftliches Problem, das wir kennen. Die Vereinsamung in den Großstädten, in den Haushalten, Single-Haushalten oder den Nachbarn kennen sich nicht mehr einander. Und die Tochter hat ihre Mutter auch immer verleugnet am Telefon. Es war kein absichtlicher Sozialbetrug oder was, sondern die Tochter wollte ihm den Körper der Mutter nicht abgeben, weil sie Angst hatte, alleine zu sein.
Auf der anderen Seite, also ein toter Mensch entwickelt ja Gerüche, die man schwerlich aushalten kann.
Richtig,
schon gar nicht über einen langen Zeitraum.
Ja, also ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, vielleicht mit Duftspray im Raum. Sie kann das Fenster auch nicht häufig oder direkt aufgemacht haben, weil es war kein Fliegenbefall zu sehen, also keine Maden drin, die dann den Körper angefressen hätten. Aber wie gesagt, das zeigt auch schon, dass sie psychisch gestört war.
Das ist ja das nächste Problem. Also man findet ja dann eine Leiche, die seit Tagen oder gar Wochen tot ist.
Ja.
Und da sind dann Fliegen drauf, obwohl beispielsweise die Fenster alle verschlossen waren.
Also Schmeißfliegen, diese grün oder blau schimmernden Schmeißfliegen, die haben einen unheimlichen Geruchssinn. Die kommen durch die kleinsten Ritzen. Und wenn sie nur für eine Sekunde so ein Fenster mal aufhaben, sind Fliegen da. Und die legen ihre Eier in weichen Räumen, warmen Räumen, in Nasenhöhlen, Mundhöhlen, Augenhöhlen, bei den Genitalien, wo es feucht und warm ist, ab. Und dann geht es rasend schnell, dass sich da so Madenpopulationen entwickeln.
Sie haben von den 30.000 toten Menschen, die Sie gerade angeführt haben, auch ein paar gehabt auf dem Tisch, die man kennt. Franz Josef Strauß ist seit 30 Jahren tot.
Ja.
Sie haben ihn damals einbalsamiert und Sie mussten weinen bei der Arbeit. Warum?
Ja, weil wir die Einbalsamierung in einem sehr kleinen Kämmerchen durchführen mussten. Und die Balsamierungslösung beinhaltet ja Formaldehyd, also Formalin, und es hat einen stechenden, beißenden Geruch. Und in dieser kleinen Kammer, die schwer durchlüftet ist, eigentlich müssen sie es heute unter guten Bedingungen, Luftbedingungen durchführen. Und da rührt sich das schon zu Tränen, also zwangsläufig.
Warum mussten Sie denn überhaupt einbalsamieren, den toten
Strauß? Weil diese großen Trauerfeierlichkeiten, diese Zeremonie, die ging über diese berühmten 96 Stunden Bestattungsfrist hinaus. Und dann war er noch im Prinz-Karl-Palais München aufgebahrt, im geschlossenen Sarg. Aber das ist ein Gebäude, das nicht ausschließlich für Tote ist, sondern ein öffentliches Gebäude. Und da ist es von Bestimmungen des Friedhofswesens her notwendig, aus hygienischen Gründen die Leiche zu konservieren.
Heute ist er in der Familiengruft in Rott am Inn. In welchem Zustand?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er ist in einem Doppelsarg drin, in einem Zinksarg und in dem Mahagonisarg. Aber wir
Was
wissen
bedeutet
nicht,
Zinksack, dass da keine
Zinksack,
Luft
da reinkommt? Kommt keine Luft mehr rein noch raus. Ich weiß den Zustand, ich weiß nicht, wie über diesen Zeitraum sich das Formalin verändert, wie die Leiche sich eventuell doch zersetzen kann, ob sich irgendwelche Kondenswasser bilden und was. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir würden gerne mal reinschauen, aber das macht man ja nicht aus Pietätsgründen.
Liegt eigentlich Rudolf Mooshammer auch in einem Zinksack?
Der ist auch in einem Zinksack und auch in einer Mahagoni-Truhe drin.
Ja, den hatten Sie auch auf dem Tisch?
Den haben wir auch auf dem Tisch und da hatten wir sogar angefragt, jetzt erst im vergangenen Jahr, dass wir die Genehmigung erhalten von der Erbengemeinschaft, dass wir mal in diese Glasscheibe, die sich im Zinkeinsatz befindet, mal reinschauen können, wie der Zustand von ihm ist. Aber das ist uns verwehrt geblieben. Also dann, wir hätten gerne mal unsere Arbeit nachkontrolliert. Aber wenn wir nicht dürfen, dann müssen wir das so akzeptieren.
Mooshammer kam ja damals aus der Rechtsmedizin zu Ihnen, weil er Opfer eines Gewaltverbrechens
war. Genau, der wurde erdrosselt. Von einem Stricher, den er zu sich in die Wohnung geholt hatte und da gab es wohl Streitigkeiten um den Liebeslohn angeblich und dann hat er ihn erdrosselt mit einem Elektrokabel und dann kam er ins Institut für Rechtsmedizin und nach der Sektion zu uns zum Einbalsamieren.
Roy Black ist auch bei Ihnen gelandet.
Der ist auch zu mir gekommen und das habe ich auch schon damals beschrieben, war die sonnengebräunteste Leiche, die ich je auf meinem Tisch hatte, weil der sah aus, als wenn er gerade aus dem Urlaub oder aus dem Solarium gekommen wäre. Und der wurde einbalsamiert, weil auch seine Trauerfeierlichkeiten über diese 96 Stunden rausgingen.
Ist aber auch einsam und depressiv, ich glaube, in irgendeiner Fischerhütte.
Der ist einsam gestorben. In einer Fischerhütte verstorben an einem akuten Herzversagen. Ein Herzinfarkt war das.
Es gibt ein paar Klischees, was tote Menschen angeht. Was ist mit dieser immer wiederkehrenden Vermutung, wonach Leichen süß riechen?
Das ist absoluter Quatsch. Also wer das erfunden hat, dass der Verwesungsgeruch süßlich riecht, also das hat irgendeiner mal vorgeplappert und dann plappern es alle nach. Genauso.
Wie ist denn der Geruch?
Der ist, wenn Sie mal Ammoniak, Zersetzung, Schwefelwasserstoff, faule Eier, faules Fleisch, Wurst riechen. Ja. Der menschliche Körper hat sehr viel Eiweiß und zersetzendes Eiweiß stinkt.
Das ist ein hartnäckiger Geruch,
ja, der bleibt. Ja, ein sehr zum Teil ekliger. Der kann sich auch in Wände reinsetzen. Das erzählen auch Tatortreiniger immer wieder. Verwesungsgeruch ist in Elektroleitungen und stinkt immer wieder raus.
Wie halten Sie das aus? Jobmäßig?
Ja, wir machen dann das Fenster auf und dann machen sie den Mund auf, wenig durch die Nase atmen. Auch das ist Gerücht, dann schmiert man sich irgendwas unter die Nase, ist auch Blödsinn, weil dann haben sie den gegenteiligen Effekt, da wird es ihnen erst richtig schlecht.
Ja.
Und das ist auch schlecht.
Was ist denn mit dem Leichengift?
Leichengift gibt es nicht. Eine Leiche ist per se eigentlich nicht giftig, sonst könnten wir ja kein Fleisch essen. Die Toxizität, die eine Leiche ergreifen hat, die besteht durch die Bakterien, die den Leichnam besiedeln, oder es sind Viruserkrankungen. Ja. Zum Beispiel eine Blutvergiftung, eine Sepsis, kann zu Zersetzungen führen und daraus resultieren die Keime, die wiederum gefährlich sind für den Menschen. Wenn man sich bei einer Sepsisleiche selber verletzt, kann es natürlich auch zu Entzündungen kommen bei einem selber oder bei Viruserkrankungen, bei HIV zum Beispiel, Hepatitis, wenn man sich selber verletzt und kann man sich anstecken.
Was ist eigentlich ein Bierfahrerherz?
Das Münchner Bierherz, das wurde im 19. Jahrhundert von Professor Otto von Bollinger, der in der Pathologie der Universität gearbeitet hat, begründet, weil es zur damaligen Zeit in erster Linie bei Menschen vorgefunden wurde, die im Brauereiwesen tätig waren. Es waren Fassmacher, Melzer, Bierbrauer, Bierfahrer, Schankellner. Und das Herz hatte mehr als 500 Gramm. In der Regel hat es ja 250 bis 350 Gramm. Und das kam durch übermäßigen Biergenuss. Die Bezahlung war nicht hoch damals. Und da wurde das von den Brauereien durch Freibier ausgeglichen. Täglich 9 Liter. Aber der Bierkonsum war damals in München bei knapp 500 Litern im Jahr. War 15 bis 20 Liter pro Tag an Bier.
Wahnsinn.
Und dann bekommen Sie so ein Riesenherz.
Was ist eigentlich eine Kartoffelleber, wenn wir gerade dabei sind?
Eine Kartoffelleber ist die Folge einer Leberzirrhose. Da verwandelt sich das Lebergewebe nochmal und schaut aus, als wenn Sie so ein kleines Häufchen kleine Kartoffel aufgelegt hätten. Und das führt dann auch sehr bald zum Tode.
Ja, wollte gerade sagen, mit einer Kartoffelleber wird man nicht
Nein,
mehr alt.
Nein, werden Sie nicht alt.
Sie sind jemand, der ein vollkommen ungewöhnliches Hobby hat. Sie sammeln Alligatoren. Wie viele Alligatoren haben Sie zu Hause?
Ich habe sie nicht gezählt, also es ist sicher an die 100 Stück zu Hause und im Institut.
Also 100 Stück bedeutet, es handelt sich um tote bzw. nachgebildete
Alligatoren. Genau, ich hab kleine Holzkrokodile aus Blech, sind die aus Stein, aus Keramik, aus allen und in allen möglichen Stellungen und Darstellungsweisen.
Und einen plastinierten, also einen
und einstmals echten? Einen Alligator, einen echten, den habe ich plastiniert.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Weil ein Kollege von mir, der hatte welche übernommen bekommen und dann wollte er sie plastiniert haben. Ich habe ihm gesagt, das mache ich ihm, aber dafür bekomme ich einen für meine Sammlung und der steht jetzt bei mir im Büro.
Das ist diese Technik, die der Anatom und Präparator Gunther von Hagens entwickelt hat.
Genau, richtig. Und die wende ich seit 85 selber an. Ich plastiniere sehr viel und natürlich auch kann ich einen Alligator.
Warum plastinieren Sie?
Weil ich eine große historische Präparatesammlung habe, die mit sehr vielen Führungen verbunden ist. Und da habe ich 1200 Präparate. Und alle, die neueren Datum sind, die werden plastiniert nach der Technik. Die anderen Präparate sind im Glas, Feuchtpräparate oder Knochenpräparate, Trockenpräparate. Also bunt gemischt, aber Plastination ist eine Darstellungsart.
Ansonsten sind Sie jemand, der auch als Berater im Filmgeschäft ab und an tätig ist, beziehungsweise angefragt wird?
Ja.
Welchen Film haben Sie zuletzt beraten?
Der letzte, der bei uns gedreht wurde, war eine Folge von Kommissarin Lukas mit Ulrike Kriener in der Hauptrolle. Eine Woche zuvor wurde eine Folge von Die Chefin mit Katharina Böhm in der Hauptrolle oder einer der Eberhofer-Krimis nach den Romanen von Rita Falk, die im Kino kommen. Nächstes Jahr wieder, glaube ich, ich weiß nicht, wie der heißt, der neue Film, aber die werden alle, der Tatort, der Münchner Tatort wird bei uns gedreht, Aktenzeichen XY, und da sind wir beraten zur Stelle.
Und Sie waren auch schon als Komparse?
Ja, sicher. Ich hatte bei Aktenzeichen XY sogar schon mal eine Sprechrolle und ansonsten ist man so im Hintergrund beratend oder mal als Komparse dabei.
Okay. Ansonsten hören Sie Ende des Jahres mit Ihrem eigentlichen Job am Klinikum in Schwabing auf?
Ja.
Gehen dann von 100 auf 0 oder haben Sie schon Pläne, wie Sie das Ganze etwas abfedern können?
Nein, ich gehe in den Unruhestand, das heißt, ich gehe in den Ruhestand, mache aber noch weiter, weil ich meine Führungen im Institut weitermache. Ich mache meine Lesungen im Rahmen des Krimi-Festivals München, die sehr gut besucht sind, weiter und bin auch noch weiter als Vertretung für meinen Kollegen da. Also von 0 auf, von 100 auf 0 mache ich nicht. Das wäre ein zu harter Aufschlag.
Okay, ansonsten haben Sie ein zweites Buch ja geschrieben, über das wir gesprochen haben, Die Mumien. Planen Sie ein drittes?
Bisher nicht. Ich möchte hier der Inflation vorgreifen, sondern ich werde vielleicht mal in 2 Jahren mal drüber nachdenken. Stoff ist schon im Hinterkopf, aber momentan bin ich erstmal mit meinem aktuellen Buch unterwegs bei Lesungen und Vorträgen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen ein langes und gesundes Leben, Herr Heim.
Vielen Dank und das gebe ich 1:1 zurück. Das wünsche ich Ihnen auch.
Eins gehört.